lese zuerst kurz ein paar Verse aus der Offenbarung von Kapitel 1, Vers 9 bis Mittel von Vers 11. Ich, Johannes, der auch euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und an der Königsherrschaft und an der Ausdauer in Jesus Christus bin, war auf der Insel, die Patmos heißt, wegen des Wort Gottes und des Zeugnisses von Jesus Christus. Ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Der sagte: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an den sieben Gemeinden in Asien. Lassen wir zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Dein Wort, wo du uns jeden Tag neu ansprechen möchtest. Vater, wir bitten dich, dass du uns heute ansprichst. Vater, danke, dass du weißt ganz genau, wo jeder Einzelne von uns steht. Vater, danke, dass du das Beste für uns möchtest. Vater, hilf uns dabei, dass unsere Herzen, dass unsere Augen, dass unsere Köpfe dann für dich offen sind, dass du uns ansprechen willst. Vater, danke für die Freiheit, die wir haben, so hier zu treffen. Vater, danke, dass wir dein Wort in Sprachen, die wir verstehen können, haben. Vater, wir danken dir. Amen. So, diese Aussage, dass Jesus hier gegeben hat: Ich bin das Alpha und das Omega. Vielleicht Worte, die uns dann bekannt sind, wenn wir dann die Bibel gelesen haben, aber dann zu denken, was bedeuten diese Worte für uns? Gibt es bei diesen Worten so eine Botschaft für uns in 2026? Gibt es was von diesen Worten für uns persönlich? Wie Jesus hier in dieser Situation für Johannes auf Patmos dann sagt: Ich bin das Alpha und das Omega. Und ich habe dann, als diese Worte gelesen haben für den Predigttext, habe ich gedacht, ja, was bedeutet das wirklich dann für mich? Und dann kam ich dann auf diese Worte, die wir dann aus Jesaja 9 gelesen haben. So viele verschiedene Aspekte, Perspektive von Jesus haben wir für uns im Leben. Und ich wollte mal fragen, wie können wir diese verschiedenen Aspekte von Jesus für uns nehmen als Alpha, im Sinne von als Anfang und als Beginn. Zuerst habe ich gedacht, ja, nehmen wir Jesus als erste Ratgeber. Wenn wir so dann denken, ja, wenn wir klein sind als Kinder, vielleicht unsere erste Station als Ratgeber ist Mama oder Papa. Ja, Mama, wo ist das? Papa, wo ist das? Papa, wie mache ich das? Warum ist das? Wie ist das? Wo ist das? Und wenn das dann weiter im Leben entwickelt, oder ist das so, wenn wir dann als Kinder in einem christlichen Haushalt dann aufwachsen, wird uns dann angeboten, dann zu sagen, wir können Jesus fragen. Wir können Gott dann fragen und er wird uns dabei helfen. Ich werde das nie vergessen. Wir waren so bei einer Familie, wir kannten eine Familie sehr gut. Der Opa ist plötzlich sehr krank geworden und der Vater musste ganz schnell hin. Und wir sind bei der Familie eingezogen, wir hatten dann die drei Jungs. Und an dem ersten Abend, als wir bei den drei Jungs waren, der mittlere, der war dann schon um 5 oder so. Und ich habe gesagt, wir beten, bevor wir ins Bett gehen. Und er hat gesagt, bitte, Jesus, gib Opa gute Gemüse. Ich dachte, wow, ist aber schön. Und habe mit seinem Papa dann nächsten Tag gesprochen, habe gesagt, ja, der Tim hat gestern schon für gut Gemüse für Opa dann gebetet. Und er sagte, genau das ist, was Opa haben will. Ja, der Opa findet gute Stärke in seinem Leben in gute, frische Gemüse. Und wenn er seine Gemüse irgendwo nicht finden kann, ist er unglücklich und ist er dann überhaupt nicht zufrieden. Der Junge hat ganz genau gewusst, Opa liebt das. Und er hat ganz genau gewusst, mit 5 Jahre alt, an wem er sich wenden soll. Das finde ich wirklich dann gar nicht so schlecht. Ist das leider für uns in unsere Tage, würde ich mal vorschlagen, wir haben dann 101 verschiedene Ratgeber, ne? So viele verschiedene Quellen. Ja? Wie viel ist das jetzt dann, dass wir tendieren, nach KI zu fragen, als in Bücher zu suchen oder Freunde zu fragen? Oder wie wäre das, wenn wir wirklich anders handeln würden? Wie er so in einem alten christlichen Lied dann sagt, jede Gebet erhört er. Jesus ist immer bereit, uns zuzuhören. Wie wäre das so, wenn wir als erste Stelle um Rat suchen, dass wir Jesus suchen würden? Als ich in meiner Vorbereitung war, habe ich so einen Anruf bekommen von jemand. Wir telefonieren uns jetzt nicht so ganz oft, aber das hat mich daran erinnert, vor fast 30 Jahren hat dieser junge Mann mit 30 Jahren versucht, sich umzubringen. Die Lebenssituation war wirklich nicht so schön. Seine ganze engste Beziehungskreis war ziemlich toxisch. Und leider war das super schwierig. Und seine Mutter hat mir dann vom Intensivstation im Krankenhaus 40 Kilometer von meinem Zuhause entfernt angerufen, David, bitte kannst du kommen. Wie ich viele von euch schon erzählt haben, ich fahre überhaupt nicht gerne, das war die Zeit vor Navis und so, aber ich habe mich irgendwo dorthin gefunden. Und wir saßen dort im Lagerraum vom Intensivstation. Der Mann wurde knapp 40 Jahre operiert, um sein Leben zu retten und seinen Arm zu retten. Unglaublich viel kann ein Teppichmesser dann kaputt machen. Und wir saßen dort in diesem Zimmer, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Wir waren total erschöpft, wir waren fassungslos. Wo können wir Rat suchen? An wem können wir uns wenden? Und in diese dunkle Kammerlein sozusagen haben wir uns wirklich Jesus angefleht. Und nächstens, dass ich mich daran erinnern kann, ich war nur 500 Meter von meinem Zuhause entfernt. Jesus hat mir sicher nach Hause gebracht. Wie, weiß ich bis heute nicht, wie ich den Weg gefunden habe. Aber Jesus war ganz eng dabei für uns und hat dann Heilung und Rat gegeben, wie es weitergeht. Und das fiel mir so dann ein, ja, wenn wir so dann denken, wir wenden uns so ganz schnell an KI und andere Quellen. Wie wäre das, wenn wir als Gottes Volk mehr an ihm wenden würden? Dann würden wir nicht KI haben, wir werden GI haben. Dass wir so geistliche Intelligenz bekommen würde, Tiefe und Tiefe, weil unser Herr unsere Quelle des Lebens wirklich wird und unsere Quelle des Ratgebers wird. Jesus als erster Ratgeber. Dann zu denken, wenn wir sagen, okay, Jesus als das Alpha, steht dann auch von Griechisch der Protos, wie Prototyp, im Sinne von erste Idee. Und wir kennen das, ne, von vielen verschiedenen Produkten, wo die dann Prototypen erstmal herstellen müssen. Und bei vielen wird dieser ganze Prozess unheimlich viele Prototypen dann hergestellt, bis den letzten Produkt dann auf den Markt kommt. Weiß nicht, ob ihr das überhaupt dann vorstellen könnten, aber bei iPhone, ja, bei Apple von ihrem iPhone, die haben dann 80 unterschiedliche Prototypen hergestellt und daraus haben die dann 30 verschiedene Modelle vorgestellt, vor dem ersten Produkt, den 2007 auf den Markt kam. Unglaublich lange Prozess haben die gehabt, bis die dann auf den richtigen dann kamen. Aber wenn wir so auf Jesus beziehen, was sehen wir in der Bibel? Jesus kam als der Prototyp der Erlösung. Aber so bei diesen dann perfekt, heil und rein, braucht keine rumbasteln oder rumtufteln, voll geformt, daran musste nichts geändert werden. Der eingeborene Sohn Gottes, kein anderer hätte genügt, wie wir dann in unserem Lied gesungen haben. In einem alten englischen Hymne, dann steht es: Es gab keine andere, der gut genug wäre, für unsere Sünde zu bezahlen, weil nur Jesus könnte den Schloss des Himmels zu uns öffnen und uns reinlassen. So da, wenn wir dann denken so an Jesus als Prototyp, das ist uns eine Erinnerung dann zu sagen, wenn man sich persönlich mit Gott beschäftigen möchte, Jesus muss dann sein, unsere erste Stelle sein. Man kann Jesus nicht begegnen, bevor man dann Gott in Jesus begegnet. Wir können die Schöpfung bewundern, wir können vor der Vielfalt und Majestät von alles bestaunen, aber wenn es um mich und meine persönliche Beziehung mit Gott geht, muss ich Jesus begegnen. Jesus ist sozusagen da an erster Stelle die Möglichkeit für mich, Gott zu begegnen. Und wir können das von der Bibel so dann sehen, wie nur Jesus das Alpha ermöglicht, diesen Zugang zu seinem Vater. Er ist den Weg. Er hat den Preis für uns bezahlt. Und er ist der Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, der in die Welt gekommen ist, um uns sein Leben als Vorbild zu leben und sein Leben als Opfer für uns hinzugeben. Und nur diese Begegnung mit Jesus kann uns persönlich mit Gott in Begegnung bringen. Wir können dann viele Bücher darüber lesen. Wir können fasziniert sein von den Bekehrungen von anderen. Aber nur wenn ich persönlich mit Jesus begegne, zählt das am Ende des Tages. Wie Paulus in Galatier dann 2, Vers 20 dann sagt, Ja, nur diese Begegnung mit Jesus war für ihn dann am wichtigsten. Wie er so dann gesagt hat, in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir, denn was ich jetzt in irdischen Leib lebe, das lebe ich im Glauben des Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Jesus als erster Platz, wo ich hingehen muss, wenn ich Gott begegnen möchte. Viele dann denken, okay, ich kann mich irgendwie irgendwann mal mit Gott beschäftigen, wenn ich ganz alt bin, wenn ich vor meinem letzten Atem dann stehe. Aber die Bibel sagt uns, mach das dann direkt, mach das jetzt. Beschäftige dich ganz deutlich dann mit Jesus, wie das in Johannes 3, Vers 16, wie wir das so oft dann hören, aber nehmen wir das zu ernst, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, dass wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir das ewige Leben. Ich habe das mit zwei Menschen so dann erlebt. Ein junger Mann, der war 30 Jahre alt, er kam den ganzen Weg aus dem Iran nach Deutschland. Er war schwer krank und er kam an einerseits medizinisch behandelt zu werden, aber sein Hauptziel, er wollte Jesus unter Christen begegnen. Und so kam er nach Deutschland, schon knapp vor 20 Jahren her. Sein Onkel hat uns gebeten, ihn bei uns unterzubringen. Und am ersten Abend habe ich ihm eine Bibel gegeben und ich habe das Evangelium kurz zusammengefasst. Bei dieser ersten sozusagen richtige Begegnung, als sie dort ankam, er hat gesagt, bitte wirst du für mich beten. Und direkt als er das gesagt hat, kam ein ganz altes englisches christliches Lied in meinem Kopf, wo das dann steht, liebe Jesus, errette, erhöre mein bescheidenes Gebet. Und wenn du hier unterwegs bist, anderen zu berühren und zu heilen, bitte übersieht mich nicht. Und so haben wir dann für diesen Mann gebetet. Er hat so am Ende ein richtig herzliches Amen gegeben, hat so mit Freude der Erleichterung wirklich getanzt und der Mann war sehr schwer. Und seine Mutter stand im Hintergrund und stand dann nur Halleluja, Halleluja. Wow. Gott hat uns so begegnet. Drei Tage später, der Miram war tot. Hat alles für sich ganz deutlich dann vorbereitet, hat eine Notiz seiner Mutter hinterlassen und sowas, war darauf ganz deutlich dann vorbereitet. Wollte nicht, auch mit seinem kurzen Leben, wollte nicht die Möglichkeit dann verpassen, Jesus persönlich zu begegnen. Auf andere Ende der Skala, ich hatte den Privileg, ein Mann zu begegnen, der war 85 Jahre alt, ein indischer Geschäftsmann. Und seine Tochter war bei uns in der Gemeinde. Und dieser Mann war hochgebildet, hat Interesse für alle verschiedene Sachen. Nur das Glauben von seiner Frau und seiner Tochter wollte er nur sozusagen akademisch und intellektuell so betrachten. Wollte sich nicht persönlich im Kontakt sozusagen kommen. Und er lag im Sterben. Und seine Tochter konnte sich nicht vorstellen, der Vater ohne deutliches persönliches Glauben gehen zu lassen. So, sie hat mir gebeten, ihn dann zu besuchen. Er war dann schon ziemlich schwach, scheinte einerseits nicht so ganz bei sich, aber wir haben ein bisschen gebetet, wir kannten uns dann schon. und ich wollte bald unbedingt Jesus näher vorstellen. Und ich habe aus Psalm 23 gelesen und habe angeboten, mit ihm zu beten. Und in seine sozusagen äußliche Schwäche habe ich dann gesagt, du kannst mitbeten, Bartsch. Ja, und am Ende, wenn du dein Amen dazu sagen möchtest, du kannst meine Hand drucken. Und am Ende des kurzen Gebets sagte ich Amen. Und Bartsch richtete sich vom Legen zu sitzen im Bett auf und hat gesagt, Amen! So stark, dass man das überhaupt nicht vorstellen könnte. Und innerhalb von 2 Tagen ist er friedlich eingeschlafen. Das war so ein Privileg, seine Beerdigung dann zu führen. Es war eigentlich keine Beerdigung, weil für viele Leute aus Indien, die auch ursprünglich aus dem sikhischen Hintergrund kamen, sollte man dann eingeäschert werden. Und seine Familie wollte seine indische Wurzeln und seine ehemalige sikhische Hintergrund auch dann ehren, so dann die wollten, dass die Beerdigung oder die Trauerfeier sollte beide Richtungen dann treffen. War eine sehr interessante Herausforderung. Und das hieß dann auch, dass viele Inder aus Köln, weil der Mann war Geschäftsmann, und viele Inder aus anderen Städten, aus anderen Ländern zusammenkommen, weil Bartsch war dann unter denen dann sehr geehrt. Und der Priester der sikhische Tempel, er wollte auch seine Eulogie an Bartsch dann halten. Fand ich dann ganz in Ordnung, hat sehr schön von Bartsch gesprochen. Nur am Ende hat er gesagt. Und wir hoffen jetzt, dass der liebe Bartsch irgendwo Schönes landet. Und ich habe gedacht, nein. Die Bibel sagt uns ganz fest, wie Jesus, können wir dann daran erinnern, was Jesus dann gesagt hat zu dem Mann, der neben ihm dann angekreuzigt war, in Lukas 23, Vers 43, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das war so ein Privileg, so dort dürfte ich dann predigen und die Hoffnung in Jesus vor allem anbieten. Ja, da wir haben das. Jesus ist großer Ratgeber für uns. Jesus ist der Prototyp, der uns die Erlösung dann bringt. Und zweitens dann hier dann zu sagen, Jesus, das Omega. Das letzte Buchstaben der griechischen Alphabet, das Omega. Und auch dann zu sagen, Jesus, das Eschatos. Eschatologie, als Teil von der Theologie lernt man, was in den letzten Zeiten geschehen soll. So ist die Verheißung der Bibel. Ja, Jesus dann kommt zurück, in 1. Korinther 15 kann man lesen, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Übrigkeit und Gewalt vernichtet hat. Die letzte Autorität hält Jesus in seine Hände. Und so vielleicht haben wir, als wir am Tisch dann diskutiert haben, haben wir dann gemerkt, Jesus gibt uns Halt. Jesus ist unsere Felsensicherung. Er ist dann für uns da. Und da dann wirklich dann zu merken, wie Gott in sein Wort verspricht, Jesus hält das Wort dann fest. Wir brauchen Jesus nicht nur, dass er am Ende des Lebens für uns da ist. Wir brauchen Jesus dann jeden Tag. Und auch dann zu merken, dass Jesus für uns jeden Tag neue Kraft schenkt und neu leitest. Ich finde diese Worte, wie Elias dann gelesen hat von Matthäus 17, so schön, wie das Petrus dann so gemerkt hat, diese besondere Erfahrung, dass er mit Jesus dann erleben dürfte, und hat gesagt, hier ist gut zu sein. Und dieselbe Bemerkung, wie Petrus dann gemacht hat, kann auch unsere Bemerkung dann sein. Es ist gut, dass wir uns an dem Ort finden, wo wir uns jeden Tag neu an Jesus wenden und jeden Tag neu mit Jesus gehen. Amen.